Die Länge bringt die Last. Was für ein Spruch, dachte ich vor einem Jahr. Es ist kein Spruch. Es beschreibt kurz und klar das Phänomen, wir sind mürbe. Nach über einem Jahr Corona leiden immer mehr Menschen an Depressionen und Angststörungen. Sie bekommen keine Luft mehr. So beginnt eine Geschichte von Elsa Köster und Konstantin Nowotny. Und mit Elsa Köster spreche ich jetzt. Hallo Frau Köster.
Hallo Herr Rose.
Wie geht es Ihnen damit, wenn Sie so eine Geschichte recherchieren, schreiben und jetzt auch mit mir noch drüber reden müssen?
Ehrlich gesagt ging es mir total gut damit, dieses Thema zu bearbeiten und zu recherchieren und mit den Betroffenen zu sprechen, weil ich glaube, wir merken ja alle, dass wir mürbe werden. Ich glaube, mürbe ist das richtige Wort. Also, dass es immer anstrengender wird, diesen Ausnahmezustand auszuhalten. Und wir uns jetzt auch schon anders fühlen als vor einem Jahr. Und dieses anstrengender werden, das merkte ich auch. Und deswegen, als wir überlegten, was zu dem Thema zu machen und ich die ersten Vorgespräche geführt habe, hat sich das eigentlich gut angefühlt, muss ich sagen. Weil es gut tut zu merken, dass es anderen Menschen auch so geht. Dass man eben nicht allein damit ist und nicht selbst daran schuld, wenn man das alles nicht so besonders gut organisiert kriegt und nicht mit der besten Laune durch die Tage geht vielleicht.
Der blöde Spruch, geteiltes Leid ist halbes Leid, ist ja doch was dran, wenn man drüber reden kann mit jemandem direkt Auge in Auge, ist das schon toll. Trotzdem, Psychotherapeuten müssen triagieren, das klingt brutal und das ist es auch. Die müssen Menschen abweisen, die dringend Hilfe brauchen. Das stelle ich mir unerträglich vor, oder?
Ja, das stelle ich mir auch unerträglich vor. Wir haben ja gesprochen mit Therapeuten, denen das so geht und die sagen, das wird immer schlimmer. Also es gab eine Umfrage im Februar von der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung, dass die Anfragen an Praxen für Therapieplätze und Erstgespräche um 40% jüngst gestiegen ist in der Pandemie. Das heißt, die haben einfach pro Woche ein paar mehr Anfragen als sonst, ja, jeder einzelne Psychotherapeut. Und die haben erzählt, dass die normalerweise, also von den Anfragen her, sie reden erstmal mit den Leuten und gucken, wie schlecht geht's denen jetzt, um zu gucken, wann sie ihnen einen Termin geben müssen. Und normalerweise versuchen sie bei Leuten, wo sie das Gefühl haben, wenn die jetzt nicht bald einen Termin kriegen, müssen die in die Klinik, denen noch in derselben Woche oder spätestens in der nächsten Woche zeitnah jedenfalls einen Termin zu geben. Und die Therapeutinnen erzählten uns eben, dass das jetzt kaum mehr möglich ist. Ja, also sie müssen die Leute teilweise 2-3 Wochen oder länger vertrösten. Ein Drittel der Leute muss länger als ein halbes Jahr warten. Und man kann sich ja vorstellen, bei Leuten, die unter Panikattacken leiden, die das Gefühl haben, sie kriegen keine Luft mehr regelmäßig, also wirklich Luftnot bekommen durch die Panik, nicht durch das Virus direkt, ja, sondern durch das Drumherum, oder depressiv sind, nicht mehr aufstehen können, nicht mehr essen können, nur noch weinen, das Kind nicht mehr versorgt kriegen. Wenn man dann gesagt kriegt, ja, in 4 Wochen habe ich einen Termin, das hält man halt nicht aus. Und das wissen die Therapeutinnen genauso. Und sie sagen, sie leiden selber darunter, ja, dass sie diese Versorgung nicht mehr stellen können und das spüren und den Menschen nicht mehr genug helfen können. Sodass teilweise schon Notfalltermine eingerichtet werden und zugunsten dieser Notfalltermine werden laufende Therapien auch zurückgestellt. Also umverteilt quasi.
Das ist natürlich ein bedrückendes Gefühl für die Psychotherapeutinnen und Therapeuten. Für die ist es natürlich auch schwierig, ihren Job eigentlich nicht richtig machen zu können. Es trifft ja nicht nur die Eltern, die unter Druck sind, die unter extremem Druck sind. Es sind ja vor allen Dingen Menschen im Kinder- und Jugendalter. Das Zeitbombe, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber es ist irgendwas, es ist ja ein Gift, was so langfristig eindringt. Davor habe ich ja ehrlich gesagt ein bisschen Angst, was mit den Kindern und Jugendlichen wird oder ist. Sie auch?
Also ich habe Geschichten gehört von Vierjährigen, die sich so oft die Hände waschen müssen an der Kita, dass sie so einen Waschzwang entwickeln. Also da sind die Eltern ganz verzweifelt, weil die Kinder sich jetzt ständig die Hände waschen müssen und wollen und sich total unwohl fühlen, wenn sie das nicht tun. Das ist so ein Beispiel. Ja, bei Jugendlichen ist es natürlich auch viel, dass Depressionen nicht gesehen werden. Also dass dadurch, dass die Schule wegfällt, dadurch, dass der Kontakt zu Gleichaltrigen wegfällt, sich Jugendliche immer mehr zurückziehen. Und da sagten auch Therapeutinnen, ja, das ist halt, die zeigen das halt nicht, ja. Und da wird man nicht so drauf aufmerksam. Und wenn man das sofort behandelt und anspricht und bespricht mit den Kindern und Jugendlichen, kann man da relativ schnell was machen. Aber wenn man da nichts tut, dann kann sich das halt so verschleifen, ja, und kann sich das festsetzen als psychische Krankheit quasi, mit der man teils halt ein Leben lang leben muss. Aber ich muss sagen, dass es psychische Probleme gibt in der Gesellschaft, weit verbreitet und auch bei Kindern und Jugendlichen, und diese Probleme zunehmen, das ist ja nicht erst ein Problem, was wir in der Pandemie haben, sondern das ist wie viele andere Probleme, wird die Pandemie da wie ein Katalysator, also es wird verstärkt, Und es nimmt zu, die psychischen Probleme. Und wir reden darüber auch mehr, weil der Notstand größer wird. Aber es war ja vorher auch schon ein Problem. Also da ist es ja fast positiv, dass man jetzt da den Blick drauf wirft, ja, ähnlich wie bei den Problemen in der Pflege.
Die Welt ist krank und sie macht, dass du leidest, schreit ja die Antilopengang in ihrem Stück Patientenkollektiv. Und die Welt ist schuld, selbstverständlich, ist doch klar, aber es sind die natürlich die gesellschaftlichen Verhältnisse. Und dennoch fühlen sich Menschen schuldig oder schämen sich. Was glauben Sie, woher kommt die Scham bei Menschen, die psychologische Hilfe brauchen? Ist ja so makelbehaftet und schambehaftet. Beobachten Sie das auch?
Ja, also das war auch für unseren Artikel so. Die Hanna und Simon hatten mit ihr ja gesprochen. Und Hanna hat gesagt, dass sie selber sich ewig nicht getraut hat, sich krank schreiben zu lassen. Also sie konnte eigentlich nicht mehr. Sie hatte ein ganz kleines Kind zu versorgen, hat einen Berufseinstieg gleichzeitig in Corona machen müssen, war dann in Kurzarbeit und musste aber trotzdem viel für ihr Projekt machen, hatte weniger Geld und so weiter. Und sie konnte nicht mehr und hat es auch gemerkt und hat aber sich nicht getraut zu sagen, nee, also ich zeige das jetzt auch nach außen, dass ich nicht mehr kann und ich lasse mich krank schreiben. Und diese Scham verstärkt natürlich die psychischen Probleme enorm, weil man versucht weiterzumachen, ne? Weil man versucht nach außen das Bild, dass ich funktioniere, keine Sorge, ich funktioniere, aufrechtzuerhalten. Ich glaube, diese Scham hat viel zu tun mit mit dieser Leistungsgesellschaft, ja. Also, dass diese Gesellschaft sehr fokussiert ist darauf, dass man viel wert ist oder attraktiv ist oder interessant ist, wenn man leistet. Und Krankheit hat keinen guten Stellenwert. Also, das berichten ja auch schon lange Aktivistinnen aus dem Bereich Menschen mit Behinderung oder Menschen mit chronischer Krankheit, dass Gesellschaft damit nicht umgehen kann. Also, dass man, wenn man sich mit Krankheit und Behinderung und psychischer Krankheit zeigt, dass es als Schwäche ausgelegt wird, als unattraktiv, als ja, fast schon weniger wertvoll, ja, allein auf dem Arbeitsmarkt. Und das ist ein riesiges Problem. Das gab es vor Corona und in Corona zeigt es sich umso mehr. Ich glaube, bei psychischen Krankheiten, also es gibt Studien, die sagen oder die schätzen, 15 bis 20% der deutschen Bevölkerung leiden an ihrem Leben an Depressionen oder Angststörungen. Also das ist ein Großteil der Bevölkerung kennt das. Und das erstaunt so, weil man das nicht sieht. Ja? Niemand traut sich, das zu zeigen. Alle versuchen, weiter zu funktionieren und Leistung zu zeigen. Und das ist quasi so ein verdeckte chronische Krankheit in der Gesellschaft.
Ja, und ein Riesenmakel. Und vor allen Dingen, also am wenigsten gestehen sich das ja Männer ein, obwohl sie da sehr stark davon betroffen sind. Eine Therapeutin in ihrem Artikel sagt, nicht nur im Bereich der Psychotherapie müssen wir unbedingt was tun. Da muss auch gesellschaftlich etwas passieren. Was glauben Sie, was muss denn gesellschaftlich passieren?
Also zunächst einmal ist es interessant, dass Sie die Männer ansprechen, weil tatsächlich, also es gibt noch mehrere Merkmale, ja, also die Leute, die leichter an Therapieplätze kommen und sich eher trauen, sich therapeutische Hilfe zu suchen. Das sind Leute mit einem höheren sozioökonomischen Status, also so besser situiert. Das wurde in dem Gespräch auch mit meinen zwei Protagonisten sehr deutlich. Die haben gesagt, na, wir sind ja schon gehobene Mittelschicht. Wie geht es dann erst den Leuten, die weiter weg sind von Therapie, wo es weniger selbstverständlich ist, dass man sich einen Therapieplatz sucht und die Scham auch viel größer ist, weil viel weniger darüber gesprochen wird. Ja? Dann sind es Jüngere, die eher sich einen Therapieplatz suchen und Frauen. Und das heißt, es gibt ja also diese höheren Anstieg der Anfragen an Therapieplätze, da müssen wir ja beachten, dass das die Leute sind, die überhaupt danach suchen. Kann man sich vorstellen, wie es dann erst den Leuten geht, die eben sich nicht trauen, danach zu suchen.
Das heißt, da kommt dann Gewalt, da kommt dann die Gewalt, Suizid natürlich noch dazu, die sich dann gegen andere richtet, möglicherweise.
Na genau, also bei Männern ist es häufig, also das ist ja zu beobachten, dass Gewalt gegen Frauen zunimmt in Situationen von Ohnmacht. Also wenn Männer sich in Situationen von Ohnmacht fühlen und selber überfordert fühlen, richten sie die Aggression anders als Frauen häufig, nicht gegen sich selber, nicht nach innen, ja, also nicht ziehen sich nicht in sich zurück, sondern nach außen. Und da kommt es dann zu Gewalt, Gewalt an Frauen, Gewalt an Kindern, Gewalt an allen Schwächeren. Dann kommt eben sehr spät. Also wenn diese Gewalt ausartet, kommt vielleicht irgendwann der Punkt der Therapie. Aber bis dahin haben eben auch genug andere drunter gelitten. Das heißt, man müsste, also was sich gesellschaftlich ändern müsste, ist eben, dass Krankheit und also gleichwohl psychische Krankheiten, aber auch körperliche Krankheiten, in der Gesellschaft akzeptiert werden, ja, und nicht als Schwäche ausgelegt, und dass die Gesellschaft sich so einrichtet, dass es möglich ist, sich darum zu kümmern. Also man braucht Zeit. Das heißt, man muss die Möglichkeit haben, auch im Job mal zurückzutreten, um sich selbst zu kümmern, genauso wie man die Zeit braucht, um sich um die Familie zu kümmern.
Das heißt, die Verwertbarkeitslogik, die verhindert das eigentlich und auch, dass die Sorgearbeit, die Care-Arbeit und die Arbeit, die ja nur zu Hause ist, nur in der Familie, nur in der Pflege ist, dass die nicht ausreichend gewertschätzt wird, aber es ist eigentlich die härteste Arbeit auf der Welt?
Die härteste Arbeit weiß ich nicht, aber auf jeden Fall eine harte Arbeit. Und ich glaube, was wir jetzt in der Pandemie erleben, ist wie so, vielleicht wie so eine Art, weiß ich nicht, kollektives Burnout auch nach Jahrzehnten des Neoliberalismus, wo einfach gar kein, also wo kein Wert mehr gelegt wurde auf Sorgearbeit, auf Pflegearbeit und auch auf psychische Arbeit, wo einfach alles auf Verschleiß gefahren wurde. Und auch die Menschen auf Verschleiß gefahren wurden. Und auch das hat sich an der Arbeitszeit niedergelegt, eine Arbeitszeitverdichtung und so weiter. Und es ist jetzt eben die Zeit innezuhalten und zu merken, nee, wir brauchen das aber. Wir brauchen eine höhere Wertschätzung von Pflegearbeit, eine höhere Wertschätzung von auch Pflegearbeit an der Psyche und von Care und auch von Selbstsorge. Und all das, was nicht zählte, ja, weil es zurückgestellt wurde vor der Wirtschaft, fällt uns jetzt auf die Füße, weil wir merken, nee, halt als Menschen werden wir so unglücklich, es funktioniert so nicht.
Die Hanna in ihrem Gespräch sagt, die Pandemie ist ein Katalysator. Haben Sie die Hoffnung, dass wir so kollektiv möglicherweise aufwachen und erkennen, was uns wichtig ist und tatsächlich dann auch uns politisch engagieren, um uns selber kümmern und aktiv werden? Oder ist es jetzt zu blauäugig, was ich hoffe?
Also ich hoffe das natürlich auch. Ich glaube nur, da wir ja noch immer im Kapitalismus leben und der sich einfach an wirtschaftlichen Interessen orientiert, braucht es eine gesellschaftliche Organisierung und auch eine Interessensvertretung von diesem Bedürfnis des Kümmerns. Und das muss durchgesetzt werden und das muss finanziert werden. Und man hat so die leise Hoffnung, wenn man in die USA guckt und von Biden das Investitionsprogramm anschaut und auch die Debatten hier anschaut, dass es möglicherweise so ein Wandel daran gibt. Ja, also dass es möglicherweise die Erkenntnis gibt, auch auf der politischen Ebene, dass das ausfinanziert werden muss, die Daseinsvorsorge und das Sorgesystem. Denn das ist ja einfach auch eine Frage von Geld, wie viel Sozialarbeiter ja zum Beispiel in der Schule eingestellt sind, die irgendwie sich sorgen und sich das angucken, wie es den Schülerinnen dort geht. Das ist alles eine Frage der Investition. Sonst sind wir bei individueller Resilienz. Ja, sonst kommen wir wieder an den Punkt, wo jeder für sich alleine schauen muss, wie er klarkommt. Und das sehen wir jetzt ja. Und das habe ich in dem Artikel auch versucht aufzuschreiben, wohin das führt. Denn individuell kommt man da nicht weiter. Also diese Menschen, die in dem Artikel waren, die brauchen einfach einen Kita-Platz. Ja. Das so.
Sie haben das Wort Resilienz ausgesprochen. Ich bin zwiegespalten, was diesen Begriff angeht. Zum einen verstehe ich ja, dass wir ja irgendwie widerstandsfähig werden und dass uns nicht alles krank macht. Andererseits kann ja auch so eine individualistische Resilienz uns taub machen, dass wir gar nicht mehr empathisch sind und das aufnehmen, dass wir gar nicht mehr in der Lage sind, solidarisch zu sein, weil wir uns so richtig schön um uns kümmern und in uns gehen. Wie ist denn das mit dem Begriff Resilienz? Der ist auch zwiegespalten, oder?
Ich sehe den auch sehr zwiegespalten. Also ich glaube, wir dürfen Resilienz nicht so individuell sehen, wie er gerade diskutiert wird. Jeder hat unterschiedliche Voraussetzungen und ist unterschiedlich resilient deswegen. Ja, also das hängt davon ab, wie viel Stress man hat, wie viel Arbeitsstress man hat, wie viel Existenzangst man hat, wie viel Geld man zur Verfügung hat, ob man Kita-Platz für das Kind hat, ob man vorbelastet ist durch die Familie, ob man psychische Vorerkrankungen hat. Ja, also so wie man bei Corona gefährdeter ist durch körperliche Vorerkrankungen, ist man eben auch in so einer Krise gefährdet durch psychische Vorerkrankungen. Das alles sind Faktoren, die sich auswirken auf die individuelle Resilienz. Also dieses neoliberale Bild von jeder ist seines Glückes Schmied und jeder hat die gleichen Chancen, das stimmt ja einfach nicht. Also sowohl was das finanzielle Kapital angeht, aber auch was quasi so die psychischen Voraussetzungen angeht, sind wir nicht alle gleich ausgestattet. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass deswegen gibt es ja gesellschaftliche Daseinsvorsorge. Ja, dafür wurde das ja erfunden, dass der Staat die Infrastruktur stellt, um Stress und Aufgaben und Arbeit abzunehmen und umzuverteilen. Und deswegen gibt es ja die Kita, in die alle Kinder geschickt werden können. So. Und das muss einfach wieder ausgebaut werden, um Chancengleichheit herzustellen.
Also haben psychische Erkrankungen direkt was zu tun mit der Rolle des Staates und der Daseinsfürsorge? Das gehört zusammen, oder?
Das wäre meine These, genau. Also ich glaube, da gehört vieles rein in die psychische Gesundheit. Aber natürlich auch die äußeren Umstände und natürlich Zum Beispiel das Recht auf weniger Arbeit würde so viele junge Eltern und auch Mütter entlasten in ihrem Arbeitsstress, ja, wenn sie nur noch 30 statt 40 Stunden arbeiten müssten. Das hat direkt miteinander zu tun.
Das heißt, staatliche Regulierung ist nicht irgendwie Sozialismus, den ich zumindest aus der DDR kenne, sondern ganz klar Schutz der Bürgerinnen und Bürger, die in ihm wohnen und für ihn da sind. Das heißt, es braucht staatliche Regulierung und staatliche Eingriffe. Ist eigentlich offensichtlich, oder? Müsste jedes Kind verstehen?
Man müsste definitiv jetzt gerade in der Krise müsste es wirklich auch dem Letzten auffallen, dass es notwendig ist, ja.
Aber die Erzählungen sind natürlich andere und das, was Sie beschreiben, diese neoliberale Erzählung, jeder ist seines Glückes Schmied, ich muss mir nur Mühe geben, ich muss mich nur zusammenreißen, dann werde ich nämlich auch nicht krank, ist doch alles nicht so schlimm, wir haben das doch alle irgendwie geschafft. Bei so einen Sprüchen, da spielt mir der Kamm, wie ist es bei Ihnen?
Ja, da sind wir halt wieder bei der Scham, ne? Also das ist so, deswegen schämt man sich, weil man das selber verinnerlicht hat. Also wir können das hier kritisieren, aber wenn, ehrlich gesagt, wenn ich selber, ich hatte selber Corona und war habe mich selber nicht gut gefühlt und deswegen sage ich, hat mich das gefreut, auch zu sprechen mit Leuten, die betroffen sind, weil als die Hanna sagte, dass sie sich 6 Wochen krank schreiben lassen hat, aber schon früher wieder gearbeitet hat, weil sie sich so blöd vorkam. Sie hat gesagt, sie kam sich bescheuert vor, nichts zu tun, weil nach außen konnte niemand sehen, wie schlecht es ihr ging. Und das ging mir genauso. Und obwohl ich das natürlich kritisiere, dieses Leistungsdenken, merke ich, wie ich das total verinnerlicht habe. Und es geht einfach vielen so. Das heißt, man muss da auch mit sich selber kämpfen.
Also wir sind Teil des Problems, wir haben das so drin in uns, eigenartige Moral- und Wertvorstellungen, die wir mitbekommen haben. Also haben wir da auch schon doch irgendwie einen kleinen Rucksack oder irgendwas in uns, mit dem wir uns beschäftigen müssen? Sind nicht immer nur die anderen?
Es sind wir alle, es sind nicht nur die anderen. Ja. Ich glaube, wir müssen aber mit den anderen zusammen kollektiv wieder lernen. Wir müssen, glaube ich, echt lernen, krank sein zu können oder schwach sein zu können, ja, oder mal Hilfe zu brauchen. Das muss man lernen. Und da muss man sich gegenseitig unterstützen und eben vielleicht nicht die Person, die sagt, sie ist noch mal 2 Wochen krank geschrieben, dann nicht sagen, immer noch, ja. Was echt immer noch, das reproduziert eben genau diese Scham, die dazu führt, dass man noch kränker wird.
Das heißt, es ist eine echte Stärke, Schwäche zu zeigen, zu sagen, ich brauche Hilfe, sich zusammenzutun. Und das kann ja auch gut sein und sich auch gut anfühlen, wenn man mit anderen Menschen zusammen ist und sagt, ach, ich lasse mir helfen und ich bin mit denen zusammen. Frau Köster, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich freue mich auf Ihr neues Buch, was hoffentlich irgendwann kommt. Schreiben Sie gerade? Oder?
Ja.
Ja. Das ist schön. Ja. Aber ich kann mir also Gusgus mit Zimt nochmal durchlesen, aber wie lange muss ich noch warten auf Ihr neues Buch?
Ja, das wird noch eine Weile dauern, weil auch bei mir ist die Überbelastung durch die Krise angekommen. Es ist schwer, Schreibzeit zu finden im Moment. Aber ich finde sie selten, aber es geht langsam voran.
Ja, und ich habe Sie jetzt noch ein bisschen davon abgehalten, tut mir leid. Danke fürs Gespräch, das war Isa Köster, Ihr aktuelles Buch auf dem Markt, Gusgus mit Zimt, und der Artikel ist nachzulesen in der Wochenzeitung Freitag. Frau Köster, bleiben Sie gesund und Ihnen alles Gute.
Ihnen auch, vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.